Schleicher. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Jähzorn. Folge 47. Charaktererstellung und Charakterhintergründe im Rollenspiel. Der zweite Teil.
Hallo, ihr Charaktertypen, Figuren und Helden da draußen und Heldinnen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, diesmal beim zweiten Teil der Charaktererstellung der Meistergespräche, einem Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Ich habe das Glück, dass ich heute nicht alleine schwafeln muss, beziehungsweise meine Freunde hier an meiner Seite habe, die da wären. Daniel, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, Dankeschön und Fex sei mit euch.
Sagst du das jetzt immer zur Begrüßung? Das ist ein neues Ding. Sehr gut. Und dann wäre da noch die liebe Dungeon Josie. Schön, dass du da bist.
Grüße aus dem Dungeon. Ach nee, warte, aus der Aufnahme.
Ja, gut. Ja, ich bin Meister Henny von den Schwafelhelden. Mich kennt ihr ja. Und ja, wir haben jetzt den zweiten Teil von Charaktererstellung für euch. Den zweiten von wahrscheinlich drei Teilen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es drei werden. Und wir hoffen, der erste hat euch gefallen und danke für das Feedback, das ihr uns geschickt habt dazu. Und auch hier gilt wie immer, wenn ihr jetzt welches habt für das, was wir hier besprechen, dann immer her damit. Wir werden es versuchen, in den nächsten Folgen und neuen Themen aufzugreifen. Da wir jetzt nicht so viel Zeit hatten, irgendwas Neues zu spielen und ich noch kein Feedback von euch eingearbeitet habe bzw. konnte, werden wir direkt loslegen mit der nächsten Frage. So, eine praktische Frage. Bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Es ist auch eine sehr subjektive Beurteilung. Wenn Leute mit euch am Tisch spielen wollen oder online jetzt, aber ich sage jetzt mal am Tisch, wie steht ihr zu digitalen Tools bei Charaktererstellung? Also digitale Tools. Wenn jemand sagt, ich komme an den Tisch, ich habe mein iPad dabei, ich mache das alles online oder ich mache das bei D&D Beyond und druck das nur noch aus und so weiter. Ist euch das egal? Nervt euch das oder findet ihr das sogar gut? Eine Fangfrage, also, ich weiß.
Also, boah, einerseits bei einer Tischrunde, also manche Leute haben einfach die Herausforderung, per Hand leserlich oder gut zu schreiben und die brauchen teilweise digitale Hilfsmittel, was ich total in Ordnung finde und dann, finde ich, kann man auch darauf zurückgreifen. Wenn die jetzt sagen, okay, mir fällt es schwer, per Hand zu schreiben, ich habe Probleme, dass korrekt zu schreiben oder so und das hilft mir einfach, dieses Tool und ich drucke es hinterher aus und habe dann hinterher den Zettel in der Hand. Also wenn ich ein Pen and Paper, Stift und Papier am Tisch spiele, dann bevorzuge ich persönlich auch wirklich später ein ausgedrucktes Papier. Aber während der Charaktererstellung fände ich es in Ordnung, wenn auf die Hilfsmittel zurückgegriffen wird. Tatsächlich bei unseren Online-Runden, logischerweise, wow, läuft alles online, aber da habe ich nochmal ein anderes Tool, was ich auch mit empfehle, weil bei uns sehr viel Wert gelegt wird, nicht nur auf Fertigkeiten oder Werte, also Zahlen, sondern auf die Formulierung von Charaktereigenschaften. Dass halt nicht nur gesagt wird, der Charakter ist diebisch, sondern dass gesagt wird, diebisch wie eine Elster oder wenn es funkelt, kann ich nicht widerstehen, also in ganz anderen Formulierungen. Und da tatsächlich, ich weiß nicht, für manche Asche über mein Haupt, für andere, wow, ist es super, empfehle ich ChatGPT. ChatGPT ist eine richtig, richtig gute Unterstützung für Charakteraspekte in Fatecore. Ich habe damit schon einen Charakter, einen Ameisenbändiger, den ich nie gespielt habe, fast komplett erstellt. Die Charakterhintergründe.
Habe ich Ameisenbändiger gehört?
Ja, oder hast
bin
du.
Ich verrückt geworden? Okay, alles,
nein,
alles
hast
gut.
Du.
Alles klar.
Hab da Charakterhintergründe mit hinterfragt, sowas wie, ich möchte dieses und jenes an Charakter spielen, bitte stell mir spezifische Fragen, die ich beantworten kann, um meinen Charakter weiter auszubauen oder ähnliches. Also so ein bisschen, jetzt nicht als Spielleiterersatz, ich hatte einen tollen Spielleiter in der Hand, aber mir hat es damals sehr geholfen und tatsächlich für Leute, die affin dafür sind, denen kann es eine Hilfe sein, sich damit zu befassen. Aber Achtung, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ChatGPT oder wahrscheinlich auch andere KI, die können nicht zwingend die Regeln, die man braucht. Also regeltechnisch würde ich mich darauf nicht verlassen. Da lieber immer bitte den Meisterspielleiter Dungeon Master fragen. Aber bei so ein bisschen Hilfe, ja, kann man darauf zurückgreifen, wenn man das möchte und wenn es vom Spielleiter erlaubt ist. Und da gucke ich einmal zu Henny rüber.
Ja, das, haha. Also, okay, gut. ChatGPT, hast du mich jetzt mit überfahren, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich möchte nur dazu zu den digitalen Tools sagen, deswegen meinte ich subjektiv, also wenn man das macht, finde ich das, kann ich das auch nicht dagegen argumentieren, dass ich das jetzt auch als Tipp für euch da draußen sage, das ist nicht gut, macht das nicht, weil. Das gibt es bei anderen Dingen, kann ich das ja schon argumentieren. Ich persönlich, für mich ist Pen and Paper und auch Brettspielen und auch Bücher lesen eine Form von digitalen Detox, was auch mit Mental Health für mich zu tun hat. Abschalten, mit Menschen in Kontakt treten und so. Und da behindern mich so ein bisschen Handys und Tablets so ein bisschen, also im Alltag auch. Und das ist halt für mich was, warum ich das nicht gerne am Tisch habe, einfach weil das so ein bisschen dem nicht zuträglich ist. Wenn jetzt aber jemand sagt, er spielt das so und was meine Meinung darüber ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, nee, das, du spielst das jetzt nicht richtig, würde ich ja jetzt eh nicht sagen. Aber das ist für mich das, warum ich das mache. Und bei ChatGPT, ja gut, das ist ein Thema, da möchte ich jetzt das fast nicht aufmachen. Ich nutze keine KI und ich möchte auch nicht, dass KI in meinen Runden genutzt wird. Aber das ist nur wirklich meine persönliche Meinung. Warum das so ist, das können wir ja mal ein anderes Mal besprechen. Beziehungsweise wer das wissen möchte, kann mich gerne fragen. Aber ich will den Rahmen jetzt nicht sprengen, weil es darum jetzt nicht so geht. Beziehungsweise, wir können dazu ja mal eine eigene Folge aufnehmen, wenn das gewünscht ist. Dazu, weil ich finde das schon sehr umfangreich und tiefgreifend und ja, aber ansonsten finde ich digitale Tools halt, ja, also zum Beispiel ne, Wiki Aventuria oder Anturica, ich verweise es nie genau, ihr wisst, was ich meine, ne? diese Wiki für DSA, ja, also zum Beispiel, das nutze ich auch zum Beispiel, also ich meine, ich gucke jetzt wirklich nicht in der Torwahlbox nach, was da ein Schiff kostet oder auch nicht, gerade so Querverweise, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, die hält in den Spielen bald in Weiden, in den Dorf Huckeswagen oder so irgendwas, dann, bis ich das rausgefunden habe, wo da Informationen zu stehen, in welcher Box, das dauert mir auch zu lange. Also das, doch. Aber so Tablets und mobile Endgeräte finde ich halt schwierig, aber einfach, weil die Leute da nicht so präsent sind, so ein bisschen. Also ich meine, klar, was zu Hause erstellen, ausdrucken und mitbringen. Aber ich fände es zum Beispiel jetzt nicht mit echten Würfeln. Fände ich schade, weil könnte man ja auch sagen, ne? Man könnte ja auch sagen, ich habe ein Handy dabei und ich würfel immer auf dem Handy. Ist ja das Gleiche. Aber ich finde halt, die Würfel haben, die Würfel rollen. Ja, ich meine, das Gleiche vom Ergebnis her. Aber das Haptische fehlt.
Nein, dabei fehlen die gezinkten Würfel.
Ja, aber man kann ja auch eine gezinkte App, eine russische Würfel-App einfach nehmen. Weißt du?
Oh mein Gott.
Würfelski. Ja. Ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel auch was, das fände ich aber auch einfach nur persönlich jetzt, ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist nicht okay, aber ich mache mir auch halt Spaß, die Würfel zu sehen, die Würfel zu rollen, dann fällt er vom Tisch runter, dann muss man den Würfel wechseln, weil er immer schlecht würfelt und sowas finde ich einfach, ich finde sowas schön, ich finde, das erzählt halt Geschichten auch einfach, diese Dinge erzählen halt, diese Gegenstände erzählen Geschichten, auch Historien und so weiter. Ja, das ist meine Meinung zu digitalen Tools.
Ich glaube, ich muss da jetzt versuchen, so ein bisschen zu trennen, weil wir über digitale Tools auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und verschiedenen Bereichen sprechen. Ich glaube, wo ich tatsächlich so ein bisschen ein Problem hätte mit digitalen Tools ist, wenn du jetzt beispielsweise, was ich in der ersten Folge angesprochen hatte, wenn es dir das Erschaffungshandwerk abnimmt. Also wenn du jetzt eine Webseite hast, wo du hingehst und sagst, hey, ich würfel da einfach den Charakter aus und der würfelt mir die Werte aus und alles und berechnet das alles und es ist nachher so fix und fertig und du druckst nur noch aus. Das ist mir dann tatsächlich einfach so zu unpersönlich, weil ich schon gerne wissen möchte, was erschaffe ich da eigentlich und wie funktioniert das? Es ist also, glaube ich, einfach so mein, also wäre jetzt beispielsweise mein Anspruch an mich selbst. Ich möchte schon gerne wissen, also mir macht das Auswürfeln Spaß, mir macht da die Spannung Spaß, diese Grundregeln und diese Grundwerte auszuwürfeln, dann das Verteilen und Zuweisen. Ich weiß nicht, ich bastel da dann total so gerne und das ist dann für mich wirklich, da wird so ein Charakter erschaffen. Wenn ich irgendwo auf einer Webseite auf den Knopf drücke, dann ist es für mich, mir wird da halt so ein Charakter hingeklatscht, wo halt nichts Persönliches drinsteckt. Und das fände ich beispielsweise schade, auch im Hinblick auf Anfänger, wenn man denen gerade diesen Spaß am Auswürfen und am Erschaffen nehmen würde, oder wenn die sich den Spaß da selber dran nehmen würden. Ich glaube also, alle digitalen Apps, die dann so die eigene Kreativität jetzt nicht einschränken, aber wenn sie dir halt eben so das Kreative dann quasi abnehmen, was ja deinen Charakter gerade so das Leben einhaucht, das fände ich, glaube ich, schon schade, da würde dann was fehlen. Also jetzt nicht unbedingt mir als Spielleiter, aber ich glaube, dann müsste ich auch sagen, du, wenn du das jetzt als Spieler wirklich so machst, über eine App Charakter ausdrucken oder Charakter auswürfen, ich glaube, da verpasst du schon ein bisschen was.
Ich meine, was du natürlich hast als Problem, ist die inflationäre Problematik. Ich bin ja auch teilweise in so D&D-Gruppen auch drin. Und es gibt halt Leute, die würfeln halt 20, 30 Charaktere schnell hintereinander aus, bis einer passt. Das kannst du ja auch, ich meine, wenn du, sag ich mal, du hast eine App, die generiert dir die Werte, und dann klickst du drauf, wie lange dauert das, ne? Daniel, du hast ja gerade gesagt. Und das ist halt auch was, wo ich mich schwer mit tue, weil ich grundsätzlich sage, Person A setzt sich hin und sagt, ich erschaffe mir jetzt mein Hügelzwerg, dann gilt das, was geworfen wird. So, das wird nicht revidiert. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin komplett unzufrieden und weil es auch einfach extrem ist, nur Einsen oder so, das, ne, aber ansonsten ist das der Charakter, da wird nicht rerollt. Und weil das finde ich zum Beispiel bei digitalen Tools auch ein Problem, weil es das zu leicht macht. Allerdings ist das ja nicht das Problem der digitalen Tools, sondern der Nutzung, weil das könntest du ja auch analog genauso machen. Na, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt irgendwie das und das spielen, bei D&D, da gibt es ja jetzt die D&D Beyond, und dann sage ich, klar, würfel den aus, und dann sagt jemand, okay, das ist jetzt die 16. Version, die passt für mich. Da würde ich sagen, das wäre für mich jetzt zum Beispiel als Meister oder Dungeon Master in dem Fall jetzt, würde ich sagen, nee, das geht nicht, du musst den ersten nehmen.
Da bin ich
weiß aber auch nicht genau, dir. Ja, also, ja, was?
Da bin ich aber voll bei dir. Also ich finde, das hat aber nicht unbedingt was mit, ob jetzt man ein digitales Tool nutzt oder ob man am Tisch würfelt, zu tun. Also ja, schon von der Einfachheit halber. Aber zu sagen, das, was ich mir hier erwürfelt habe, ob jetzt digital oder manuell, passt nicht für mich, ist eine Spielereinstellung. Das hat ganz viel mit Charakter des Spielers zu tun, um zu sagen, dieses, ich möchte meinen großartigen Charakter spielen, dafür muss alles passen. Das kenne ich noch so aus DSA 1 oder 2. Wenn da die Werte nicht gepasst haben, die man gewürfelt hat, war man Abenteurer. Punkt. Man konnte einfach keinen Krieger, keinen Zwerg, kein irgendwas spielen oder ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es war.
War zu langsam, zu dumm und zu hässlich.
Ganz genau. Nichts hat gepasst, man war nichts, weil die Werte waren zu schlecht. Man war halt nicht gut genug, um etwas Besonderes zu sein, um es mal ganz hart auszudrücken. Das ist dann schon ein bisschen schwierig, aber wenn man dann nur sagt, ja, ich hätte aber eigentlich gerne mehr Körperkraft und dafür, aber ich möchte trotzdem meine Intelligenz hoch haben und das hat jetzt gerade noch nicht gepasst, ja, dann ist doch gerade das der Ansporn, um seinen Charakter zu verbessern. Lass ihn zwischen den Abenteuern Bücher lesen oder in Bibliotheken gehen, während die anderen lieber in die Taverne gehen oder sonst was, um beim nächsten Stufenaufstieg sagen zu können, ich erhöhe jetzt meinen Intelligenzwert, weil ich habe gelesen. Oder irgendwie sowas halt. Also das fände ich ein total schönes Spielangebot, anstelle dann zu sagen, ich würfel ständig neu. Für mich hat das viel mehr mit dem Charakter des Spielers zu tun, als mit dem digitalen Medium dahinter, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das stimmt. Wobei bei DSA kann man auch die Sachen, die Werte auch anpassen noch. Das nochmal ja, genau. On top. Man kann die ja immer noch modifizieren und auch interpretieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Klugheit ist niedrig, und deine Spielerin sagt, okay, wie werte ich das denn? Du kannst halt auch, du kannst ja zum Beispiel auch einfach sagen, okay, für mich ist das halt der Bildungsstand oder andere Dinge. Ja, oder Fingerfertigkeit ist niedrig. Ich war mal ein Goldmechaniker und ich habe 3 Finger verloren bei einem Unfall oder so. Also das ist ja immer noch die Frage, was für eine Geschichte das erzählt. Aber ich finde es ganz interessant, das ist eine Frage, die mir jetzt aufgekommen ist, Josi, die du jetzt angerissen hast. Bei Charaktererstellung, was ist denn, wenn man nicht zufrieden ist mit der Figur, die man erwürfelt hat? Was macht ihr denn als Meister? Dann hast du da jemanden sitzen und klar, wenn das jemand ist, der sagt, es muss alles top, 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 top sein. Aber wenn jemand Werte erwürfelt und es passt nicht und es ist keine guten Würfel. Ich meine, das ist auch eine Art von Meisterpädagogik, wie man damit jetzt umgeht. Und kann man das im Vorfeld schon, kann man dem vorgreifen? Oder was macht man dann, wenn das passiert und jemand da sitzt und sagt, oh, das finde ich jetzt aber blöd. Ich bin damit unzufrieden. So.
Also ich antworte mal direkt darauf. Ich glaube, wenn man seine Spieler ein bisschen einschätzen kann, und abschätzen kann, ob das gerade wirklich etwas ist, was den Spieler trifft, weil vielleicht die anderen alle viel bessere Werte haben, derjenige sowieso, ich sag mal, Probleme mit der Selbsteinschätzung hat im Vergleich zu anderen oder so und deshalb wirklich geknickt ist. Oder ob es gerade ein, oh mein Gott, das ist alles so schlecht, ich lege die Handfläche, den Handrücken an die Stirn und täusche eine Ohnmacht vor, ist für dich wie sehr überdramatisiert. Wenn man das abschätzen kann und man merkt wirklich, jemand ist bedrückt dadurch, durch seinen Charakter, dann wird das kein guter Spielstart. Dann wird das unangenehm. Man kann dann noch so viel sagen, hey, du kannst deinen Charakter weiterentwickeln und so weiter. Ich persönlich würde sagen, schau dir mal den und den Wert an, bei dem ich gemerkt habe, wann ist die Stimmung gerade wirklich gekippt. Komm, wir machen das mal so, wenn das für die anderen am Spieltisch auch okay ist, würfel den nochmal. Aber das Ergebnis nimmst du dann auch. Entscheid dich selbst, du kannst das selbst entscheiden. Möchtest du das oder möchtest du es nicht? Den einen Wert erlaube ich dir, würfel ihn nochmal. Wäre für mich eine total akzeptable Herangehensweise. Einen kompletten Charakter neu auszuwürfeln würde ich jetzt nicht sehen, aber gerade diesen einen Knackpunkt, woran liegt es, dass vielleicht gerade eine Stimmung kippt? Weil keiner soll mit einem blöden Gefühl oder mit einem blöd gefühlten Charakter in ein Rollenspiel reingehen, das ist ja Unsinn. Wie seht ihr das?
Also wir haben das so gehandhabt, dass wir bei den positiven Eigenschaften maximal 3 Durchgänge erlauben. Oder ich habe 3 Durchgänge erlaubt. Also ich habe die würfeln lassen bei den positiven Eigenschaften, das erste Mal. Und wenn die dann sagen, ist noch nicht ganz so gut, dann habe ich gesagt, dann würfel doch noch einen zweiten Durchgang, aber der erste ist weg. Geht nicht mehr. Du kannst also nicht den zweiten würfeln und dann sagen, ist ja noch schlechter, also nehme ich wieder den ersten. Nein. Und dann, alle guten Dinge sind 3. Das heißt, wenn sie auch beim zweiten Durchgang nicht zufrieden waren, dann mussten sie das, was sie halt beim dritten zusammenwürfeln, dann tatsächlich nehmen. So habe ich es denen halt zumindest verkauft. Also ich meine, wenn jetzt wirklich wie einer 3 totale Mist-Durchgänge irgendwie hat, dann hätte ich natürlich schon auch gesagt, ja okay, komm, würfel halt noch ein viertes Mal. Ja, aber also ich meine, spätestens da wäre dann irgendwas dabei. Oder du nimmst mal einen anderen Würfel, weil der eine Würfel scheint ja nicht ganz so gut zu würfeln, wo wir wieder bei unserem Rollenspiel Aberglauben sind. Ja, aber ja, genau, so haben wir es gehandhabt. Ja, also wenn du nicht zufrieden bist, noch ein zweites Mal, höchstens noch ein drittes Mal, aber das musst du dann eigentlich nehmen und wie gesagt, spätestens da ist auf alle Fälle irgendwas Brauchbares dabei.
Es gibt ja auch noch alternative Erwürfelungsmethoden. Da kann man sich bei D&D jetzt viel abgucken, bei DSA zum Beispiel, dass man halt Durchschnittswerte nimmt und die verteilt. Das geht auch, dass du sagst, okay, 10, 10, oder 9, 9, 10, 10, 11, 11, 13, also irgendwas, dass so Meridian ist, oder Median, ihr wisst schon, was ich meine, Durchschnittswert. Könnte besser sein, könnte schlechter sein und dass man sagt, okay, nimm die, so, dann bist du halt im Durchschnitt, im Schnitt. Und dann, Josi, schreibst du mir jetzt, was richtig ist, Median oder Meridian? Das finde ich nett von dir. Danke euch. Ja, Entschuldigung. Dass ich nicht mit irgendwelchen Lehrern hier zusammensitze. Oh nein, doch, ja, ja. irgendwas Mediterranes, genau. Ja. Jedenfalls, das finde ich zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Das kann man ja auch anbieten für Leute, die zum Beispiel sagen, ich will lieber auf Nummer sicher gehen, weil mir das ein besseres Gefühl gibt. Einfach, dass ich das hab, an der Hand habe und das wäre zum Beispiel für mich auch eine Möglichkeit, auch wenn das DSA-System es nicht vorsieht, dass man sagt, ja, wenn du dich damit gut fühlst, ist okay, so, alles in Ordnung, bin ich in Ordnung, kann man machen. Das ist jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob die schnell abgefrühstückt werden kann oder nicht. Sollten die SpielerInnen schon im Vorfeld, also glaubt ihr, es ist zuträglich oder gut, wenn man vorher weiß, was für ein Abenteuer gespielt wird? Oder in welcher Ecke gespielt wird? Sollte man das so sagen? Macht das manchmal Sinn oder macht das nie Sinn? Ist das immer schlecht? Oder habt ihr da, würdet ihr sagen, ist komplett situativ? Was ist da eure Meinung? Also
ich spreche als Spielerin in DSA, als Neuspielerin oder wieder Neuspielerin. Wenn mir jetzt jemand sagt, wir spielen in der Stadt, okay, mit Garrett kann ich noch was anfangen, aber wir spielen in der Stadt, warte, ich drehe mich mal kurz zu meiner Venturienkarte um.
Bin ich gespannt.
Wir spielen in...
Es kommt jetzt.
Talusa.
Oha! Ja, gut.
Hab ich keine Ahnung, worum es geht. Okay. Mir hilft es, wenn gesagt wird, in was für eine Art Ort ist das, wo wir spielen. Ist es eine Großstadt? Ist es ein Dorf? Ist es eher natürlich gelegen? Ist es Regenwald? Oder ist es eine Wüste? Ist es ganz normale Mischwälder, wenn man jetzt rausgehen würde, etc.? Das würde mir helfen. Aber auch nicht für die Charakterwahl, sondern nur für die Charaktermotivation tatsächlich. Also zu wissen, warum könnte ich dort sein, aber nicht, warum bin ich der oder die ich bin.
Ich würde das genauso sehen. Ich würde Sven ansprechen, wenn zum Beispiel eine Spielerin sagt, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Das hatten wir ja in die letzte Folge. Und dann würde ich sagen, hey, vielleicht kommst du auf Ideen, wenn du weißt, wo es spielt. Ja, dann spielt das halt in der Wüste und dann kann man sagen, hey, cool, komm, dann spiel ich direkt Novadi oder Fakina oder was auch immer. Aber auch dann es ist kein Muss, dass das halt passen muss. Also da bin ich ja ganz sowieso ganz weit vorne, dass es egal ist, was man spielt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, hey Leute, denkt dran, das spielt den Andergast. Das heißt, das, ihr könnt kein dies, kein jenes spielen. Das würde ich zum Beispiel jetzt auch nicht machen. Ich würde es eher nur so als nice to know vielleicht für Inspiration für den Charakter nur nutzen. Aber sonst, weil es ja eh auch nur das Erste ist. Also ich meine, es ändert sich ja so, gerade in Aventurien, je nachdem, was du spielst, hüpfst du ja vom Yeti-Land bis nach zu den Waldmenschen da sowieso in einem Abenteuer. Deswegen ist es ja dann eh, selbst wenn du dann in der Wüste anfängst mit und sagst, oh, dann spielen wir alle Novadis und Leute und sonst was, dann ändert sich das ja sowieso. Und es ist interessant, dass du Talusa ausgesucht hast, Josi. Es könnte nämlich sein, dass die Schwafelhelden dort vielleicht auch demnächst vorbeischauen.
Nein.
Nämlich dem nächsten Abenteuer, ja. Daniel, was sagst du? Ist das, hast du dazu irgendeine Meinung?
Ja, ein bisschen anders als ihr beide. Ich würde tatsächlich überhaupt gar keine Andeutungen machen, weil zum einen weißt du ja als Charakter wirklich nicht, was überhaupt auf dich zukommt und wo es dich hinverschlägt. Also von daher auch völlig offen, also ähnlich, aber im Prinzip ähnlich, was du jetzt auch gesagt hast, Henny, so im Rückschluss. Und andererseits denke ich auch, dass ich selber als Spielleiter ja auch keine Ahnung von vornherein habe, was ich mit ihnen spielen werde, weil ich so ein bisschen gucke, was ist das für eine Gruppe, was passt dann zu denen. Spielen wir lauter nur kleine One-Shots oder schneide ich dann irgendwas auf die Charaktere zugeschnittenes? Also von daher, ich belasse es wirklich bei Überraschungen, habe am Anfang jetzt nicht so wahnsinnig einen Plan und guck dann, wie sich's halt entwickelt, wenn's, ja, wie die Gruppendynamik ist, wonach denen ist, worauf die eher Lust haben, aber nein, also einfach, weil ich selber als Spielleiter am Anfang auch nicht wirklich die Ahnung hätte, was auf die zukommt.
Aber Daniel, wenn jetzt jemand fragt, wo das Abenteuer spielen wird, dann sagst du es schon, oder?
Wo das Abenteuer spielen wird?
Naja, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, was ist, wenn du jetzt jemand hast und der sagt, ich möchte den Streuner spielen? Mhm. Ne, und sagt, oh, ich habe voll Bock, Streuner, cool, Fassadenkletterer etc. Und dann sagst du, das Abenteuer spielt in den dampfenden Dschungeln. Und dann sagt der oder die, ja, das ist doch jetzt doof. Dann hätte ich jetzt was anderes gespielt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dann frustriert. So, weil jemand sagt, okay, es ist ja egal, wo es spielt. Nur hätte ich das gewusst, hätte ich einen Charakter genommen, den ich besser anbinden kann, daran. So, das finde ich jetzt schade. So. Und das, da würde ich dann vielleicht überlegen, ob das nicht valide ist.
Okay, jetzt verstehe ich auch den Kern einer Frage. Aber ich denke, in dem Fall würde ich ja schon gucken, dass ich dann, nachdem die Gruppe sich gefunden hat, etwas spielen kann, wo ja jeder auch so ein bisschen seine Stärken ausspielen kann. Es kann ja auch sein, dass die ja früher oder später in irgendeine Situation reinkommen, wo halt einer nicht ganz so nützlich ist wie vielleicht der andere, aber später, wenn du dann ein Abenteuer weiterspielst oder vielleicht nur eine Szene weiterspielst oder ins, keine Ahnung, in den nächsten Ort kommst oder in die nächste Umgebung, dann kannst du schon wieder ganz anders aussehen. Also von daher schwer zu sagen, denke ich. Ja,
ja, ja, ja. Ja. Wobei es ist, ich als Meister finde es ja auch spannend, gerade wenn es nicht passt, aber ich denke natürlich auch nur vom erzählerischen Aspekt und von dem interessanten Konflikt. Aber man muss ja auch gucken aus der Perspektive des Spielers, dass er vielleicht auch in seiner Wirksamkeit irgendwie sich entfalten möchte. Also wenn ich jetzt sage, ist doch super, dann bist du ein Streuner im Dschungel, hast keine Ahnung von nix. Weißt du, und das ist halt, klar, ist das interessant, aber auch frustrierend. Da muss man halt natürlich gucken. Ja,
klar, jetzt war es auch klar, worauf die Frage eigentlich abgezielt hat.
Ja, die Fragen sind hier sehr vielschichtig bei uns. Das ist klar. Jetzt habe ich noch die nächste Frage. Okay, es soll ja Meister geben, die Barden, Scharlatane und Schelme hassen und Gaukler auch. Soll es geben. Muss denn eine Charakterwahl? Ja, ich meine zum Beispiel, wir reden ja jetzt oft von Neulingen und wir sind ja auch ein Podcast, der vor allen Dingen auch vielen neuen Meistern und SpielerInnen so ein bisschen was an die Hand geben will. Aber es kann ja auch sein, dass man mit alten Hasen spielt, die sich auskennen und bla bla bla. Muss denn die Charakterwahl mit dem Meister abgesprochen werden? Also sprich, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich spiele das und das und das, habe ich schon entschieden. Ist das für euch okay? Oder sollte man fragen, hey, ich würde gerne Krieger spielen. Passt das? Ja, nein. Erste Frage, muss es abgesprochen werden? Und zweite Frage, kann der Meister Heldentypen verbieten oder sagen, nein, möchte ich nicht, dass das gespielt wird? Ja, was heißt kann? Aber ihr wisst schon, wann würdet ihr das machen? Würdet ihr das machen und warum und so weiter? Josi hat schon zwei Gedanken festgehalten. Da du nur zwei Hände hast, Josi, und ich nicht möchte, dass du die Gedanken mit anderen Dingen festhältst, bitte leg los.
Danke. Ja und nein. Was war die erste Frage? Warte, ich habe nur meine Antworten gemerkt. Ich glaube, die erste Frage war, ob man seine Charakterwahl dem Spielleiter mitteilen sollte oder sagen oder mit ihn fragen sollte, ob das okay ist und nicht das einfach entscheiden sollte. Meiner Meinung nach, ja, bitte teilt es mit, fragt nach. Weil es kann durchaus sein, dass der Hintergrund des Abenteuers, wenn es noch nicht bekannt ist, gewisse Charaktertypen einfach nicht ins klassische Spotlight rückt. Ja, das ist natürlich Aufgabe des Spielleiters, das zu machen, teilweise. Aber es kann, meiner Meinung nach, aber es kann auch sein, dass manche Charaktertypen oder Heldentypen in DSA für manche Abenteuer nicht so gut gemacht sind. Also wenn man jetzt ein ganz spezifisches Abenteuer spielt, finde ich es sehr, sehr schwierig, da immer alle Charaktertypen mit einzubinden. Oder auch, es gibt auch Spielleiter, die zum Beispiel gewisse, wie heißt das denn? Gewichtungen in einer Gruppe nicht gut finden. Also die dann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht nur Magiebegabte haben oder ich möchte nicht nur Nahkämpfer haben oder so. Also bei mir persönlich ist es relativ egal. Ich passe lieber das Abenteuer an, als dass ich den Spielern sage, dass sie was anderes spielen sollen. Aber es gibt auch Spielleiter, die anders das Ganze handhaben. Das ist genauso in Ordnung. Man muss halt miteinander reden. Und deshalb finde ich dieses vor vollendete Tatsachen stellen total schwierig. Bitte redet miteinander. Die kurze Frage aller, ich habe mir das und das gedacht, ist das okay für dich? Finde ich viel besser als, ich spiele das übrigens, leb damit, los. Das fühlt sich nicht richtig an für mich.
Ja. Ich meine, wir reden ja jetzt ja auch über Form und Inhalt, also abgesprochen, also es muss mich keiner um Erlaubnis betteln, aber ich fände es auch einfach eine Frage der Höflichkeit, mir mitzuteilen, was gespielt wird. Mit mir muss nichts abgesprochen werden, aber nicht was Heldentypen angeht, aber ich erlaube zum Beispiel keine bösen Charaktere, weil ich keine Kampagnen leite, wo die HeldInnen nicht Helden sind. Also ich meine jetzt nicht graue Charaktere oder Charaktere, die gut werden, aber wenn jemand sagt, ich möchte jemanden spielen, der durch und durch böse ist und bleibt, das geht für mich nicht. Ansonsten ist es eher so, es muss nicht mit mir abgesprochen werden. Ich würde mich aber freuen, wenn eine Gruppe entsteht, wo der Wunsch im Raum steht, allein aus Freude am Mitteilen das mit mir abzusprechen. Das ist halt was, was ich schön finde. Und es ist natürlich kein Muss, aber ich finde es halt einfach auch schade. Aber es muss nicht mit mir abgesprochen werden. Nee. Außer was die Gesinnung angeht. Aber das würde ich wahrscheinlich vorweggreifen. Wenn es jetzt darum geht, hey, wir haben eine neue Gruppe, wie sieht's aus? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, hier, das und das und das könnt ihr spielen, bitte keine bösen Charaktere. Und dann wäre das wahrscheinlich schon vom Tisch. Aber Heldentypen verbieten würde ich nicht, nein. Also ich wüsste nicht, wieso. Sind ja alle legitim, laut Regelwerk. Und
ja.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich glaube, okay, warum willst du das spielen? Thema Schelm. Was ist deine Motivation? Und dann vielleicht mir Gedanken machen, okay, ist das gut oder schlecht oder so, aber jetzt nicht einfach, weil ich den Heldentypen blöd finde oder der nicht in die Abendsabenteuer passt, das würde ich jetzt nicht machen. Verbieten ist ja sowieso so extra, ist ja nochmal was ganz anderes, als vielleicht mal sagen, hey, naja, aber ja. Also, ja, das ist meine Meinung. Also, nein muss nicht abgesprochen werden und nein, ich würde nichts verbieten.
Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Gedanken hinter dem Absprechen so richtig greifen kann, aber ich denke, also was heißt absprechen? Ich meine, die Spieler sagen mir ja, hey, ich möchte gerne diesen und jenen Helden erschaffen. Also weiß ich ja eh, was die machen. Oder vielleicht verstehe ich ja die Frage jetzt nicht so ganz, worauf das abzielt.
Also sag ich mal, du hast jetzt eine Gruppe gegründet und die Jasmin ist mit dabei. Und du sagst, alles klar, super, wir treffen uns nächsten Mittwoch und so weiter. Und dann schreibt sie dir auf sozialen Netzwerken, du, ich spiele übrigens eine Scheherazade, nur dass du Bescheid weißt, Punkt. So, das wäre ja nicht abgesprochen mit dir.
Mhm.
Ja. Und auch nicht mit einer offenen Frage mitgeteilt. Hey, ich hätte mir überlegt, eine Novadi zu spielen. Was sagst du dazu? Ist das cool? Macht das Bock? Oder ist das in Ordnung für dich? Das ist ja.
Also, du meinst, wenn du dann so vor vollendete Tatsachen gestellt wirst, dass die unbedingt diesen, jenen Charakter. Ich weiß nicht, ich finde es jetzt im Prinzip jetzt nicht irgendwie schlimm oder würde mich darüber aufregen. Ich meine, im extremsten Fall, wenn es irgendwie so läuft, dass da so ein merkwürdiges Gemisch an Charakteren zusammenkommt, wo ich mir dann selber als Spielleiter irgendwie sage, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Es kann dann schon sein, dass ich vielleicht dann Bedenken äußere und sage, ich weiß nicht, ob wir das unter einen Hut kriegen, weil ich meine, ich kenne ja relativ viele von diesen alten DSA-Abenteuern. Ich weiß schon, was man da so ungefähr braucht, für was für Rollen diese Abenteuer ausgelegt sind. Und ich glaube, ich hätte jetzt schon ein Problem, wenn jetzt, keine Ahnung, wie wir es ja in der ersten Folge auch hatten, wenn da jetzt beispielsweise auf einmal einfach eine Horde Piraten vor mir steht und was machen die dann irgendwo im Mittelreich und nur auf dem Festland und so weiter. Und es, ja, also nur exemplarisch, ja. Also ich glaube, du weißt, was ich sagen will, ja. Und andererseits würde ich Charaktere verbieten. Ich glaube, ich sage jetzt mal ganz einfach heraus, ja, ich würde Schelme verbieten. Will ich nicht mehr haben. Das hast du mir vorhin schon vorweggenommen. Das war das allererste, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich möchte nie wieder einen Schelm haben, weil die einfach so von der Magie her so merkwürdig disruptiv sein können, dass sie dann nicht nur im Spiel die Story zum Stocken bringen, sondern auch insgesamt den Spielfluss am Tisch dann, weil sie von den Spielern, wo wir dann einmal so einen Schelm drin hatten, es wurde halt alles nur als äußerst nervig wahrgenommen, was dann auch manchmal die Immersion kaputt gemacht hatte. Und es, wenn irgendjemand sagt, hey, ich möchte einen Schelm spielen, dann sage ich tatsächlich, nee, es will ich nicht.
Irgendwo da draußen ist diese Spielerin, die für auf ewig den Schelm verbrannt hat für diesen Meister. Das ist aber wirklich egal, wer du bist, was hast du getan?
Und ich denke mir einfach nur, ich möchte so gerne mal eine DSA-Runde mitspielen. Und Daniel, lieber Daniel, wenn ich dürfte, würde ich dir eine Schelmin spielen oder einen Schelm spielen, der dich eines Besseren belehrt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit diesem Charaktertypen, aber ich bin mir sicher, es liegt am Charakter des Spielers und nicht am Charaktertypen, wie ja, das Ganze in einer Rollenspielerfahrung niedergelegt wird.
Ja, das kann dann sein, dass auch dann der Spieler tatsächlich diesen Charakter genommen hat, um dann eben diese Art, ja, so wie wir es ja vorhin auch schon mal hatten, so wie er halt eben war, das ins Spiel irgendwie zu tragen. Und das war für alle Beteiligten leider eine etwa negative Erfahrung. Aber ja klar, meine Traumgruppe, ein Schelm, ein Barde und mal gucken, was ich sonst nicht so mag. Alles
gut, aber was Josi sagt, ist ja schon zum Beispiel, Praios-Geweihte sind ja auch so verschrien. Und wenn du da einen hast, der sagt, ja, ich spiele Praios-Geweihten und ich werde nichts durchgehen lassen, ich werde auf alles bestrafen und ich werde keine Ungläubigkeit erlauben, das ist ja dann auch... Dann projiziert man ja auch quasi auf diesen Praios-Geweihten und dieses Template von diesem Heldentypen dann irgendwie den Wunsch, disruptiv zu spielen so, und nutzt das dann halt aus. Also das ist halt was anderes. Ne? Mhm. Also man kann ja auch einen Praios-Geweihten spielen, der vom Glauben abgefallen ist, oder einen Schelm, der mehr so ein trauriger Clown-mäßig unterwegs ist. Und das, also das kann man ja auch, könnte man ja auch machen, ja. Gut, aber die nächste Frage, Daniel, die hattest du schon halb beantwortet. Sollte man bei der Erschaffung als Meister gegensteuern, wenn die Zusammensetzung der Charaktere passt oder nicht passt? Also ist es okay, wenn alle Krieger spielen und so weiter? Du hattest das schon mehr oder weniger gesagt. Ich würde sagen, auf keinen Fall. Also egal wie bunt, egal wie wild und unpassend die Gruppe ist, das macht es nur interessanter, finde ich. Ich habe es aber auch noch nie anders erlebt. Also es waren immer, bei mir waren es immer Mischungen von Zwerg, Novali, Magier, Barde und sonst was. Also komplett Scooby-Doo-Style so. Und ich fand das immer, ich fand das immer spannend und sehe da auch nicht den Grund, das zu ändern. Weil ich meine Abenteuer aber auch nicht abändere, je nachdem, wer dabei ist. Die müssen halt gucken, wo sie bleiben. Mhm. Aber ich meine, das ist ja auch der Spielstil, ihr kennt das ja von den Schwafelhelden, dass eben auch dann total abstruse und verrückte Lösungen und Geschichten erzählt werden. Das ist natürlich, das musst du auch Bock drauf haben. Dass man dann sagt, okay, dann setzen wir halt einen Vertrag mit den Orks auf. Sowas muss man dann auch zulassen. Wenn du sagst, okay, dann hast du halt 3 Barden und 2 Schelme. Und die spielst die G7, dann ist man halt, was ich was, muss man halt überlegen, so, dass du den irgendwie, ich weiß auch nicht, aber wenn du so offen bist, musst du auch offene Lösungen akzeptieren oder du schränkst es ein. Das ist aber so, ich würde es nicht einschränken. Also ich würde es grundsätzlich nicht einschränken, nee. Im Gegenteil, ich hatte es ja eben schon gesagt, Josi, nicht eben schon, in der Folge davor, sorry. Nicht, dass wir die hier hintereinander aufgenommen hätten, sowas würden wir ja nicht machen. Ich fände es halt gut, wenn es zum Beispiel nur Krieger wären oder nur Elfen oder nur Jäger. Ich finde das mal ganz interessant. Was ist mit dir, Josi? Willst du gegensteuern?
Nee, ich bin persönlich auch so, wenn ich selbst leite, dass ich sage, die Leute sollen spielen, worauf sie Lust haben, solange es der grundsätzlichen Charakterlore entspricht. Also wenn ich sage, auch in einer Fantasy-Welt, es werden nur Menschen gespielt aufgrund der Geschichte, die wir gemeinsam erzählen, dann erwarte ich, dass nur Menschen gespielt werden. Was für Menschen das dann sind, ist mir völlig egal. Also welche Art die sind oder sonst was. Aber ansonsten, bitte spielt das, worauf ihr Lust habt. Und gut, ich habe den großen Vorteil, dass ich selbstgeschriebene Abenteuer leite. Das heißt, wenn ich merke, zum Beispiel im Stargate-Setting, dass ich 3 Nahkampfmilitärs und einen Schützen dabei habe, weiß ich halt, dass ich mein Abenteuer anpasse, in dem eigentlich eine wissenschaftliche Expedition geplant war mit ganz viel Diplomatie auf einem fremden Planeten. Meistens frage ich dann einmal nach, hey, habt ihr Lust, eure Charaktere mal so richtig auszupowern? Ganz ehrlich, die Antwort ist meistens ja. Und dann bekommen die halt eine richtig schöne Kriegsrettungsmission oder ähnliches, haben dann richtig Spaß daran, ihre Charaktere mal auf Hochglanz zu zeigen, bei dem ich mich sonst zurückhalten muss, wenn ich 2, 3 total kampfunfähige Wissenschaftler dabei habe oder so. Oder ich lasse die einfach komplett so durchs Abenteuer rauschen, wie es eigentlich geplant war. Aber ich habe zumindest bei meinen Online-One-Shots, das ist nochmal was anderes, gemerkt, dass es den Spielern mehr Freude macht, wenn sie einmal im Spotlight stehen können. Und das ist bei angepassten Abenteuern bei mir einfach mehr der Fall. Und ich habe das große Glück, ich kann innerhalb von einer Mittagspause spazieren gehen, einmal entscheiden, ich schmeiße das ganze Abenteuer um, ich habe einen neuen Plan, ich habe einen neuen Plot, ich spiele heute Abend halt was anderes. Das geht.
Daniel, wolltest du, du hattest die Frage ja eben schon einmal kurz beantwortet. Willst du es nochmal vertiefen, deine Antwort? Oder
geht das? Ja, also ich gegensteuern, wenn jetzt jemand nur, also wenn ich jetzt eine Gruppe nur mit Kriegern habe, also ich meine, klar, wieso nicht? Ist okay. Es kam halt, ich meine, ich habe jetzt schon so viele Runden geleitet, sowas passiert jetzt nicht, ohne dass jetzt da irgendwie so eine Absprache dahinter steckt, wie wir es ja schon mal angeschnitten hatten, ja, dass jetzt alle sagen, hey, komm, wir spielen eine Gruppe von Torwalern, wir spielen eine feste Gruppe von irgendwelchen Geweihten oder sowas. Normalerweise ist es relativ bunt gemischt, so willst der Zufall einfach. Wenn das jetzt, also ich meine, klar, wieso nicht? Dann spielst du die Sache halt einmal anders. Klar, aber es ist halt nicht realistisch, denke ich, wenn fremde Spieler zusammenkommen oder selbst Leute, die sich kennen, die sagen, hey, ich habe Bock, das zu spielen, ergibt sich so nicht in der Realität. Ohne, wie gesagt, ohne Absprache, aber wenn es mal so sein sollte, ja klar, warum nicht? Aber nur nicht, wenn es eine Gruppe Schelme ist oder eine Gruppe Baden. Ja. Richtig
Witz. Baden-Schelmen. Oh, Dual-Class.
Genau. Oh,
ein singender Schelm.
Mein Albtraum.
Ja. Ja gut, okay. Die nächste Frage, die ich habe, es geht um die Hintergrundgeschichte. Backstory. Wie viel, wieso muss es sein? Was findet ihr gut daran als MeisterInnen? Was findet ihr schlecht? Würdet ihr da Tipps geben? Geht es auch ganz ohne? Was sollte man nicht machen? Etc. etc. Also ich habe jetzt einfach mal alle möglichen Gedanken hier in den Topf geworfen. Im Prinzip geht es für mich jetzt darum, Hintergrundgeschichte der Charaktere. Wie steht ihr dazu? Was könnt ihr da den MeisterInnen da draußen mitgeben und den Spieler?
Ich fände es gut, wenn die Charaktere, also wenn die Spieler eine grundlegende Idee haben, wo ihre Charaktere herkommen, was sie so motiviert, was sie bewegt, was sie vielleicht bisher erlebt haben. Dabei müssen ja keine genauen Orte oder Jahreszahlen oder sowas genannt werden, weil wenn ich jetzt aus meiner Gruppe mit den Anfängern aus deren Sicht denke, das können die noch gar nicht wissen. Die wissen noch gar nicht, was hat's mit der Region in DSA auf sich und was ist da und was gibt's dort und so weiter. Aber wenn sie erstmal so eine, einfach erstmal so eine Grundidee haben, wen spiele ich da eigentlich und warum bin ich gerade unterwegs und was mache ich hier eigentlich? Ja, dass denen dann schon mal sehr geholfen ist, auch so ein bisschen dann gegebenenfalls mal so ins erste Charakterspiel so ein bisschen reinzukommen. Von daher, ja, doch, ich denke schon, dass es ein guter Baustein ist, nachdem man mal diese ganze Würfelarbeit gemacht hat und dann diese Talente abgeschrieben hat, was du vorhin auch gesagt hattest, Henny, dass man da mehrere Kopien hat mit diesen Talentwerten, dann ist das, glaube ich, auch mal eine schöne Abwechslung, wenn man mal von diesem ganzen harten, trockenen Regelwerk wegkommt und dann das Ganze mal so ein bisschen, ja, man wird mit etwas Lebendigerem, sagen wir es mal so, auch mal anreichert. Also von daher, ja, so ein paar Grundzüge, wen spiele ich da eigentlich, dass man sich so ein paar Gedanken macht, ja, würde ich schon empfehlen, ja.
Soll ich? Möchtest du?
Ich werfe nur mal kurz was ein, wenn das in Ordnung ist. Und zwar mal auf der Meta-Ebene. Hintergrundgeschichten sind für mich kein Muss, weil ich weiß, dass manche Spieler einfach schlichtweg nicht gerne schreiben oder sich nicht gerne Geschichten ausdenken, ohne sie selbst zu erleben am Spieltisch. Das ist total in Ordnung. Das muss nicht zwingend sein. aber bei Leuten, die schon von vornherein ankündigen, dass sie eigentlich so ticken, dass sie Hintergrundgeschichten schreiben würden, zeigt mir das bei einer Gruppengründung sehr schnell, ob jemand wirklich Bock hat zu spielen. Jemand, der nur sagt, ich erstelle mir jetzt einen tollen Charakter, ich bin voll dabei und dann kommt wochenlang nichts von ihm, finde ich schade, nachdem er erst eine Hintergrundgeschichte angekündigt hat. So, und das ist für mich als Spielleiter schon ein Zeichen für, da sollte ich vielleicht nochmal nachhaken, passt das wirklich, passt das zu der Eigenmotivation, die mir sehr wichtig ist in Runden, ist mir das Richtige für die anderen Spieler, wenn ich die schon kenne. Also da einfach auf der Metaebene eine Hintergrundgeschichte ist wunderbar, um den Charakter kennenzulernen, aber auch um den Spieler kennenzulernen. Ich gebe ab.
Ja, ich schließe mich an. Also erstmal muss es sowieso nicht, klar. Ich finde es wichtig, dass man Menschen auch nicht dazu zwingt. Sowieso nicht, aber es ist nicht jedermanns Sache. Und neurodivers ist ja so ein wichtiges Zeitgeistwort. Nur weil man das selber gut findet oder kann, können es andere vielleicht nicht und finden es nicht als angenehm. Heißt, drei Seiten, DIN A4 Seiten Hintergrundgeschichte ist für mich genauso okay wie drei Sätze. So als Konzept, was Daniel jetzt gesagt hat. Ne? Ich finde aber ein paar Sachen möchte ich damit mitgeben. Ihr spielt, also im Regelfall, eine Heldin der Stufe 1 mit 0 Erfahrungspunkten. Das wäre schon ganz gut, wenn das irgendwie sich widerspiegelt, warum das so ist. Also ich hatte mal jemanden, der hat einen Seefahrer gespielt. Stufe 1, weiß ich was, 20, 21, so ausgewürfelt. Und hat dann erzählt, Meuterei, Kriege, Invasionen und so weiter, alles schon erlebt. Hat seinen Captain dann das Schiff geklaut. Also unfassbare Abenteuer erlebt. Was fand ich zum Beispiel zu viel? Weil ich finde immer, die Geschichte muss noch erzählt werden. Die Hauptgeschichte des Charakters. Ja, ich meine, Aragorn hat einen irren Hintergrund vielleicht in der Lore von Tolkien, aber die Hauptgeschichte wird ja erzählt von ihm. Und ich finde, das ist bei Charakteren auch so. Das muss ich ja noch toppen können als Meister, beziehungsweise wir als Spielegruppe. Das finde ich wichtig. Und es kann, man muss auch, ich finde, man muss aufpassen, dass man auch ein bisschen offen lässt, wer die Figur überhaupt ist, weil meistens entwickelt die sich ja auch erst beim Spielen ein bisschen. Und dann ist man auf einmal ganz anders. So, weil man merkt, okay, die Figur wächst zum Leben und wird lebendig. Da würde ich einfach das nicht so einschränken, so sehr. Was ich gut finde ist, und das mache ich ja sehr, sehr gerne bei D&D und DSA überall, wenn jede Figur so ihren eigenen Story-Arc hat, da bin ich so ein bisschen BioWare geschädigt. Ich mag das halt, wenn dann zum Beispiel heißt, ja, übrigens, als ich 15 war, ist auch meine Schwester verschwunden. Nur so, ne? Und dann kann ich sagen, aha, dann spielt man irgendwann Abenteuer und auf einmal taucht da irgendeine Erznekromantin auf und dann sage ich, ah, dann ist die das jetzt. So, fertig. So, einfach so Kleinigkeit. Finde ich super, finde ich total super und gibt den SpielerInnen halt total viel, wenn die sehen, ah, die Geschichte wird halt, weil man kann ja quasi fast jedes Abenteuer darauf einfach ummünzen, wenn es um irgendwelche Artefakte, Figuren, Gegner, irgendwas geht. Das ist so mein Senf zur Hintergrundgeschichte. Finde ich aber auch ganz toll, aber ist auch kein Muss. Ja, genau. Das würde ich dazu sagen. Ja, schön.
Du hast mit einem Nebensatz wunderbar etwas angeschnitten. Wenn sich ein Spieler die Mühe macht, eine Hintergrundgeschichte zu verfassen, zu schreiben, mitzuteilen, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die auf irgendeine Art und Weise irgendwann angespielt wird. Dass sie nicht einfach nur im Sande verläuft, sondern dass man, und wenn es so einer Kleinigkeit, in einer kleinen Szene mal passiert, dass sie wirklich in den Fokus gerückt wird. Dass man mal so sagt, hey, Mensch, ich habe dich doch damals auf dem Bazar von Fasar gesehen. Damals, da hast du die Tücher geklaut. Ich erinnere mich an dich, aber ich verpfeife dich jetzt nicht. Geh ruhig weiter. Zwei Sätze, die einfach nur dazu gesagt werden und man weiß sofort, oh, da hat sich das gemerkt. Total krass. Also so, dass es wichtig wird, dass man sich die Mühe gibt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es auch von anderen wahrgenommen wird. Das finde ich sehr schön.
Ja. Finde ich auch. Es gibt natürlich Tricks, das auch irgendwie rauszukitzeln. Bei D&D gibt es diesen Kniff, da kann man ja relativ oft als Figur umgenietet werden und wird wiederbelebt, wenn man Glück hat. Und da gibt es diese Methode, dass die SpielerInnen, wenn sie umgenietet werden, erzählen wollen, was sie vor ihrem geistigen Auge als Erinnerung sehen. So als Schlüsselerinnerung, weil sie halt in der Nahtoderfahrung sind. Um zu spotlighten, weil das auch regelmäßig passiert und man dann auf einmal sagen kann, ich sehe mich über die Wiesen laufen mit meiner damaligen irgendwas und mein Vater ruft uns und wir müssen sonst was. Und das finde ich halt auch total schön, wenn man so Kanäle schafft, und dann sagt, hey, wenn das und das und das passiert, dann gibt uns doch mal so einen Flash, so auch ganz, ganz grob abgerissen. Ist natürlich Metagaming, weil die anderen, man erzählt das ja nicht in-game, aber es ist halt schön, finde ich, für die anderen Spielerinnen so die Couleur der Figur so ein bisschen zu spüren. Und es kann ja auch sehr privat sein, einfach so, dass man irgendwie mal auf dem Baum saß und hat ein Rotkehlchen im Winter beobachtet und das war so schön. Und Punkt, finde ich einfach schön. Ja, aber finde ich super, Josi, dass du das sagst, weil wir hatten bei den Schwafelhelden das übrigens vorgehabt und in den ersten zwei Abenteuern gemacht, dass jeder Held seinen Hintergrund ein bisschen erzählt und es ist, glaube ich, nur Greifax und Chaim dazu gekommen, dann haben wir es vergessen.
Oh nein.
Ja, weil ich glaube, beim Wirtshaus schon Schwarzen Keiler, dann hat irgendwer Greifax gefragt, das war natürlich vorher abgesprochen, wo er eigentlich herkommt und bla, und dann hat er das erzählt und dann haben wir, ja, das ist nämlich, geht dann oft unter dann doch, ja.
Ja, das stimmt. Irgendwie auch schade. Also ich erinnere mich an irgendwas mit Loranas Familiengeschichte, die, glaube ich, auch interessant sein kann. Also ich weiß darüber nichts, aber ich finde es interessant.
Die ist sehr interessant. Die wird aber auch noch historisch sehr zum Tragen kommen. Für den Schwafelhelden. Also mach doch was gefasst. So, ich würde es jetzt auch wieder dabei belassen. Das ist jetzt die zweite Folge. Eine dritte kommt bestimmt. Wir haben noch einige Fragen. Danke fürs Zuhören. Wir haben vieles angerissen, abgerissen. Bitte schickt uns Kommentare, Feedbacks, wenn ihr nicht einverstanden seid. Bitte der Verein von geschundenen Schelmen und Baden direkt an Daniel schicken die Beschwerdebriefe. Freue mich, dass ihr dabei wart da draußen. Und natürlich, ich sage es immer wieder, ich freue mich am meisten, dass ihr dabei wart. Nicht am meisten, aber auch Josi und Daniel. Danke euch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wieder draußen, bleibt gesund, rollt die Würfel, bleibt uns treu. Viel Spaß beim Spielen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Möge das Würfelglück euch hold sein, bis zum nächsten Mal.
Und möge Fex euch auf euren Wegen begleiten. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. I hold myself short, würde Howard R. Carpendale sagen. Ich halte mich kurz. Danke fürs Zuhören. Wir hatten uns ja schon verabschiedet. Das waren die Meistergespräche, Teil 2 von 3 zum Thema Charaktererstellung und Hintergrund. Wir nehmen die Folgen übrigens nur für euch zur Info auch oft in einem Rutsch auf oder in zwei Sitzungen. Und deswegen wirkt es manchmal immer ein bisschen eigenartig, wenn wir uns verabschieden und so weiter, weil wir quasi manchmal danach direkt weiter aufnehmen. Wundert euch darüber nicht, aber das ist für uns sonst einfach anders nicht darstellbar. Danke für euer Feedback, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und Mitfiebern und für die Komplimente an die Meistergespräche, die wir in jüngster Zeit auch bekommen haben. Immer wieder von Menschen, die sagen, dass sie gezielt die Meistergespräche hören, teilweise auch nur die Meistergespräche. Also das ist ja schon sehr exzentrisch, aber natürlich auch völlig in Ordnung. Ich bin Meister Henny. Nächste Woche geht es dann weiter im Mai mit den Schwafelheldinnenzug durch das Nebelmoor und dann natürlich der letzte Teil der Trilogie zu Charaktererstellung und Hintergründe der Meistergespräche dann Ende Mai, dann am letzten Sonntag, so wie immer. Bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.